Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Astrid Lindgren, Mark Twain, Ian Fleming, Roald Dahl. Die Liste von AutorInnen, deren Werke sprachlich Anstoß erregen, wird immer länger. Auch Klassiker sind davon nicht ausgenommen. So gab es eine Debatte um den Nachkriegsroman Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. Aufgrund des N-Worts sei dieser als Schullektüre nicht zumutbar. Wie soll man in der Belletristik mit verletzenden Begriffen umgehen? Und was ist von dem sogenannten Sensitivity Reading zu halten, um das im deutschen Literaturbetrieb eine Debatte entbrannt ist? Es geht in der folgenden Sendung um Wörter, die verletzend und retraumatisierend wirken können. Wir haben uns nach längeren Debatten in der Redaktion dazu entschlossen, das N-Wort durch ein akustisches Signal zu ersetzen.
Also für mich war es wichtig, einen historischen Begriff von damals zu benutzen. Die Menschen haben sich so genannt. Das ist ein Begriff, was damals benutzt wurde.
In ihrem Buch Vielleicht Esther erzählt Katja Petrowskaja die Geschichte ihrer Familie. Und sie verwendet darin das Wort taubstumm. Heute spricht man von Gehörlosen, denn stumm sind sie ja nicht. Sie äußern sich in der Gebärdensprache.
Mein Buch handelt teilweise von mehreren Generationen meiner Verwandten, die sich mit Taubstummen beschäftigt haben. Und sie haben diesen Begriff benutzt. Und das war für mich wichtig. Also das ist nicht ich, die da in diesem Raum und Zeit agiert habe, sondern diese Menschen. Und für die war dieses Wort wichtig.
Ich finde, es gibt kein eindeutiges richtig oder falsch im Umgang mit dem, was hier böse Wörter genannt wird, sondern die Frage in fiktionaler Literatur ist doch, wo steht dieses Wort?
Susanne Krones, Programmleiterin Deutsche Literatur im Penguin Verlag.
Böse Wörter. Die Debatte um das Sensitivity Reading. Eine Sendung von Sieglinde Geisel.
Wenn ich also weiß, dass ein bestimmtes Wort problematisch ist, ist die nächste Frage, welche Funktion hat es denn in meinem Buch? Wer benutzt es und warum? Ist es rassistisch oder prangert es Rassismus an?
Ist es Rollenprosa, also Figurenrede? Ist es referierender Text?
Miriam Mandelko und Nikolaus Stingel übersetzen beide aus dem Englischen. Und sie sind sich einig. Es ist immer eine Frage des Kontextes. Auch wenn sich die Debatte oft an einzelnen Begriffen entzündet. Der südafrikanisch-deutsche Autor Philipp Cabo Köpsel beschäftigt sich schon lange mit der Wirkung rassistischer Sprache. Er hat bereits 2011 einen Band mit dem Titel »Wie Rassismus aus Wörtern spricht« herausgegeben.
Zum einen geht es darum, dass Rassismus nicht willkürlich reproduziert werden sollte. Sollte es einfach nicht. Das andere ist natürlich, dass es in Bereichen der Belletristik oder der Fiktion manchmal notwendig ist, tatsächlich rassistische Charaktere darzustellen, weil der Plot der Geschichte darum geht. Nun ist die Frage, wie sollen diese Leute reden?
Rassistische Rede ist per Definition verletzend. Dies lässt sich jedoch nicht immer vermeiden.
Es ist so, dass viele Wörter retraumatisierend sind. Ich sage retraumatisierend, weil viele Menschen auch hier in Deutschland mit bestimmten Wörtern groß geworden sind, beziehungsweise sie um die Ohren geworfen bekommen haben. Allerdings sind wir auch nicht ganz aus Zucker und wenn wir uns tatsächlich an historische Themen wagen, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir über diese Worte stolpern.
Wie soll man nun in der Literatur mit problematischen Begriffen umgehen? Beispielsweise mit dem Wort, das etwa in James Baldwins berühmter Sentenz vorkommt, I am not your
war ja lange Zeit die gängige Selbstbezeichnung der Schwarzen in den USA. Und so hat Baldwin das auch benutzt.
Sagt die Baldwin-Übersetzerin Miriam Mandelko.
Und zwar hat sich Baldwin kritisch mit der Vorstellung auseinandergesetzt, die das Wort aufruft. Er schreibt an einer Stelle, in keinem anderen Land der Welt gäbe es, womit er meint, eine auch per Gesetz segregierte Bevölkerungsgruppe innerhalb der USA. Aber zugleich war es eben das Wort, das er lange Zeit für sich selbst verwandt hat.
Im Deutschen dagegen war dieses N-Wort nie eine Selbstbezeichnung. Deshalb verwendet Miriam Mandelko meistens das Wort schwarz. Im Englischen gibt es bekanntlich ein weiteres N-Wort, Ihm begegnet man ausgerechnet bei afroamerikanischen Autoren.
Es klingt jetzt vielleicht überraschend, aber das Wort ist weniger problematisch oder schwierig als das Wort.
So Nikolaus Stingel. Er übersetzt unter anderem schwarze US-Autoren wie Percival Everett und Colson Whitehead ins Deutsche.
Denn das Wort, das kommt meistens nur in der Figurenrede vor, also in der Rollenprosa, wenn Leute sprechen. Und da muss es dann einfach so bleiben. Ich habe vor einiger Zeit William Faulkner übersetzt, wo es natürlich auch um das Thema Rassismus geht. Ein ganz einfaches Beispiel, also ein US-amerikanischer Sklavenhalter, der hat nicht meine People of Color gesagt, der hat gesagt meine und das muss auch so bleiben.
Percival Everetts Roman Die Bäume handelt von Lynchmorden. Eine abgründige Satire, die den Spieß umdreht. Die Opfer sind weiß, die Polizisten schwarz. Fette, dumme, bigotte, weiße Männer werden bestialisch ermordet. An jedem Tatort taucht die übel zugerichtete Leiche eines jungen schwarzen Mannes auf und verschwindet wieder. Eine Art Wiedergänger von Emmett Till, der 1955 mit 14 Jahren ermordet worden war. Im Roman benutzen die rassistischen Weißen das N-Wort ganz selbstverständlich. In einer Szene im Auto unterhalten sich die schwarze Polizistin Gertrude und ihr Kollege Damon darüber.
Ich will dich mal was fragen, sagte sie. Damon sah sie an. Bist du jemals genannt worden? Nein, tatsächlich noch nie. Und du? Nicht persönlich, sagte sie. Was soll das heißen, nicht persönlich? Gertrude achtete auf die Straße und vermied es offenbar bewusst, ihren Freund anzusehen. Jedes Mal, wenn irgendwo jemand genannt wird, werde ich selbst genannt, sagte sie.
Ich finde das sehr interessant, dass diese Charaktere das so sagen. Ich habe tatsächlich kein Problem damit.
Philipp Cabo-Köpsel.
In dieser Passage wird die Benutzung dieses Wortes beschrieben. Und es wird nicht unkritisch angewandt als jemand, der jemand anders so nennt. Sondern da sind zwei Menschen im Gespräch über genau die Benutzung und die Problematik dieses Wortes. Es ist quasi in Anführungszeichen gesetzt.
It's a very strange thing. Our culture decides to be afraid of a word instead of a concept.
Es ist sehr seltsam. Unsere Kultur hat sich dazu entschlossen, vor einem Wort Angst zu haben, statt vor einer Idee.
Percival Everett im Podcast des US-amerikanischen Tin House Verlags. Der afroamerikanische Autor hat mehr als 20 Romane veröffentlicht, die sich häufig auf satirische Weise mit Rassismus auseinandersetzen. Nur eine Handvoll wurde bisher ins Deutsche übersetzt.
Meine Studierenden haben Angst vor dem Wort. Ich habe keine Angst vor dem Wort. Ich habe Angst vor der Person, die es in einer bestimmten Weise verwendet. Warum sollte ich Angst davor haben, ein bestimmtes Wort zu verwenden? Warum sollten Lehrkräfte Angst davor haben, ein Wort zu benutzen, wenn sie damit historisch zeigen, was dieses Wort tut? Leute, die die Abenteuer von Huckleberry Finn verbieten wollen, wegen diesem Wort, haben in Wahrheit Angst davor, sich selbst anzuschauen. Sie haben Angst davor, einander ins Gesicht zu sehen. Die Sprache wird zum Bösewicht.
Matthias Politikis Roman Alles wird gut spielt in Afrika. Die Hauptfigur ist eine schwarze Frau. Vermintes Gelände für einen weißen deutschen Autor? Ein sogenanntes Sensitivity Reading habe es zwar nicht gegeben, doch das Lektorat habe sich verändert, so Politiki.
Naja, das ist schon neu. Mein Lektor vor 20 Jahren war übrigens genau derselbe. Da haben wir über Stilfragen diskutiert und das ging auch heiß her, aber das hat Spaß gemacht. Und jetzt muss man immer nur darüber diskutieren, was andere Leute missverstehen können. Das ist ein großer Unterschied. Das macht kein Vergnügen, sondern das geht ja um die Eliminierung von potenziellen Missvergnügen. Das ist ein ganz anderer Arbeitsmechanismus.
Zu größeren Eingriffen im Text kam es allerdings nicht.
Bei mir ging es zum Beispiel um das Adjektiv schäbig, was ich bei einer Barackensiedlung mitten im Busch verwendet hatte in der Niederschrift. Und die war zweifelsohne schäbig, also mindestens schäbig. Und das hat meinen Lektor verstört, weil er befürchtete, dass man mir das als kolonialen Blick anrechnen könnte.
Ein anderes Wort, das zu Diskussionen Anlass gab, war dick. Dies, obwohl es bei vielen afrikanischen Völkern ein Schönheitsideal ist.
Das sind eigentlich Banalitäten, aber so ist es. Die Empörung entzündet sich an Banalitäten. Das ist ja das Schlimme.
Es ist in der literarischen Belletristik die absolute Ausnahme. Also ich bin ja jetzt sehr lange in dem Bereich und ich selber hatte wirklich bisher erst 3 Fälle, wo jeweils Autorin oder Autor auf mich zugekommen sind, dass sie das möchten.
Susanne Krones vom Penguin Verlag. Auch andere Verlage winken ab, wenn man fragt, ob sie im Lektorat Sensitivity Reading einsetzen. Wenn, dann komme die Initiative von den AutorInnen selbst, vor allem in der Kinder- und Jugendliteratur. Bei heiklen Stoffen wie Gewalterfahrungen, Menschen mit Einschränkungen, Gender-Themen, geht es um einen kritischen Blick von jemandem aus der betreffenden Community. Nicht aus Angst, sondern wegen der Expertise. Der Wiener Philosoph Konrad Paul Liesmann gehört zu den warnenden Stimmen, wenn es um Sensitivity-Readings geht. Im Band »Canceln – Ein notwendiger Streit« ist er mit einem Essay über die Moralisierung der Gedanken vertreten.
Das heißt, ich sehe hier eher mal jetzt ein Problem von Seiten der Autoren, wie sehr sie sich das gleichsam als inneres Zensurprogramm auferlegen und beim Schreiben schon immer mitdenken, hoppla, da habe ich jetzt eine Szene geschildert, da könnte sich jemand irritiert fühlen, na, das muss ich jetzt wieder streichen.
Dabei geht es Liesmann nicht um eine staatliche Zensur im engeren Sinn.
Wenn man Zensur auf die ursprüngliche Wortbedeutung zurückführt, der Zensor im antiken Rom war ein Sittenrichter. Und ich denke schon, dass diese Dimension, dass hier über das entschieden wird, was sittlich zulässig ist, was moralisch zulässig ist, was moralisch nicht zulässig ist, es auch informelle Verfahren gibt, die daran erinnern, wie heute vorgegangen wird.
Die Angst um die Freiheit der Kunst geistert durch die Feuilletons. Warum ich trotz allem über Afrika schreibe? Für einen Essay mit diesem Titel bekam Matthias Politiki eine ganze Seite in der FAZ. Doch trotz der manchmal alarmistischen Stimmung ist es nicht leicht, AutorInnen zu finden, die tatsächlich Schwierigkeiten bekommen haben. Bei Michael Köhlmeyers Roman Matou gab offenbar das Kongo-Kapitel Anlass zu Diskussionen. Beim Hansa Verlag heißt es dann jedoch, es habe nur ein kurzes Innehalten im Lektoratsvorgang gegeben, eine Marginalität. Bei Eva Menasse wiederum hatte ein Absatz in einem Essay eine Nachfrage des Bundespräsidialamts ausgelöst. Der Essay über Kunstfreiheit handelt vom Unterschied zwischen Kunst und Leben. Kunst müsse frei sein und probieren, polemisieren und kränken dürfen. Im fraglichen Absatz zählt Eva Menasse Wörter auf, die ihrer Meinung nach in der Figurenrede der Literatur legitim sein können. Darunter Saujuden, Zigeuner, Wichser und auch das N-Wort. Auf Anfrage schreibt die Autorin in einer E-Mail:
Man regte an, den Absatz zu streichen, in dem alle bösen Wörter aufgezählt wurden. Ich habe dann sehr freundlich geantwortet, dass es im Text doch genau darum ginge, zu sagen, dass der Himmel nicht runterfällt, wenn man solche Wörter hinschreibt. Und wir eben im Sinne der Kunst- und Meinungsfreiheit niemals alle individuellen Kränkungen ausschließen könnten. Der Text erschien in der ursprünglichen Form. Mehr habe ich leider nicht zu bieten.
Letztlich sind es wir selbst, die uns diese Sorgen bereiten und gar nicht mal andere. Ich persönlich bin noch nie angegriffen worden.
Sollen Sie doch einfach schreiben und sprechen, so wie Sie wollen. Sie werden schon sehen, ob es funktioniert oder nicht. Natürlich gibt es dann und wann Backlash für bestimmte Redewendungen, aber damit müssen Sie halt leben. Los, schreibt!
Ich habe tatsächlich zumindest versucht, die Gedankengänge der damaligen weißen Kolonialisten und Missionare wiederzugeben. also ihre Haltungen, auch ihre Zweifel und ihr felsenfestes Überzeugtsein davon, dass das, was sie tun, richtig ist. Und wenn man das macht, dann ist man natürlich angreifbar.
Katharina Döbler hat in ihrem Roman »Dein ist es Reich« die Geschichte ihrer eigenen Familie fiktionalisiert. Ihre Großeltern verließen Anfang des 20. Jahrhunderts das fränkische Neuendettelsau und gingen als Missionare nach Papua-Neuguinea. Das Rohmaterial zu ihrem Roman fand Katharina Döbler in Archiven, Briefen der Familie und in all den Erzählungen ihrer Kindheit über diese ferne Welt. In ihrem Roman lässt sie die Figuren so reden, wie es die historischen Dokumente nahelegen.
Ihr Gläubigen von Schlettenheim.
Predigt ein durchreisender Missionar in einem fränkischen Dorf.
Wenn ich den Schwarzen in Neuguinea vom Deutschen Reich erzähle, in dem jedes Dorf eine Kirche hat und alle Menschen Kleider tragen, Gott fürchten und friedlich miteinander leben, dann leuchten die Augen in den dunklen Gesichtern wie Kinderaugen zur Weihnacht.
Diskussionen gab es um das Wort Australien. Weil da habe ich zitiert aus so einer Schrift der Mission, wo drin stand, der Papua ist intelligenter als der Australien. Punkt. Irgendwann war mir klar, dass man das so nicht stehen lassen kann. Wenn man sozusagen in längeren Passagen dieses Sprechen und dieses Denken der Mission wiedergeben würde, dann würde man es tatsächlich reproduzieren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz feiner Grad, auf dem man da entlang geht. Ne? Also wo reproduziert man was in der Form, die dann verletzend ist, die dann wirklich Leuten wehtut beim Lesen, wie es mir auch selber beim Lesen dieser Sachen wehgetan hat.
Nach Möglichkeit vermied Katharina Döbler die diskriminierenden Worte.
Zum Beispiel gibt es auch ein Wort, das ich jetzt mal sagen werde, das Wort Nick. Das kennen alle, fast alle in meiner Generation noch. Und in dieser Figur und diesem Wort dazu und in dieser Haltung, da drückt sich alles aus, also darin ist kondensiert, worum es mir auch ging, also was ich in meinem Buch auch darstellen wollte. Und trotzdem, man muss dieses Wort nicht sagen. Es reicht, wenn man das beschreibt.
In allen Kirchen meiner Kindheit gab es einen Opferstock für die Mission. Ein Kasten, obendrauf die Figur eines knienden schwarzen Mannes mit bittend oder betend zusammengelegten Händen. Wenn man eine Münze einwarf, zwang eine obszöne Mechanik die Figur, den Kopf in einer Geste der Dankbarkeit zu neigen.
Die Diskussionen schaffen ein Bewusstsein für das Kränkende in der Sprache. Dass man die Gesellschaft durch den Verzicht auf die bösen Wörter bessern könnte, glaubt die Autorin dagegen nicht.
Es ist in der jungen Generation, sagen wir mal, eher so, dass die tatsächlich glauben, wenn man Wörter abschafft, dass dann das Denken besser wird. Und das halte ich für ein Irrtum, weil es gibt zwar Wörter, die extrem schmerzhaft sind, die ich nicht benutzen würde, niemals. Aber dafür gibt es dann andere Wörter, die sich innerhalb relativ kurzer Zeit auch plötzlich aufladen mit negativen Inhalten. Also zum Beispiel so ein Wort wie ausländische Mitbürger, ja? Oder Raumpflegerin für Putzfrau. Also man hat sozusagen die Wörter, die als böse gelten und als verächtlich gelten, die hat man ersetzt durch andere Wörter, die erstmal so neutral klangen oder aufwertend, also Raumpflegerin, ja, klingen. Aber die werden eine Zeit lang benutzt und die kriegen sofort dann auch noch so einen sarkastischen, ironischen Unterton und sind dann genauso verächtlich.
In der deutschen Literatur hat man es nur in Ausnahmefällen mit dem N-Wort zu tun. Jahrzehntelang war Wolfgang Köppens Nachkriegsklassiker Tauben im Gras Schullektüre. Doch im Frühjahr 2023 weigerte sich die schwarze Deutschlehrerin Jasmin Blant, aufgrund des N-Worts das Buch im Unterricht zu behandeln. Mehr als 200 Mal hatte sie das Wort im Buch gezählt.
Mich hat es wirklich getroffen. Ich dachte mir wirklich, das kann nicht sein, dass das eine Lektüre ist, die man jetzt im Unterricht behandeln soll. Es gibt auch andere Werke, mit denen man wahnsinnig gut Rassismus aufarbeiten kann, ohne dass man eine Gruppe dehumanisiert.
So Jasmin Blant im ZDF. Ist Tauben im Gras ein rassistisches Buch? Die Ablehnung des Romans als Schullektüre löste in den Feuilletons einen kleinen Sturm der Aufregung aus. Der Journalist und Schriftsteller Hilmar Klute verteidigte Köppen in der Süddeutschen Zeitung.
Es ist die Figurenrede, die Rede derer, die damals sich konfrontiert gesehen haben mit den GIs, mit den schwarzen Soldaten. Dieses Denken hat sich ja nicht geändert nach dem Krieg. Man denkt ja immer, dass die Leute nach 1945 alle Demokraten geworden sind in Deutschland, alles tolerante Menschen geworden sind, aber das waren sie nicht. Dieses alte Denken steckt ja immer noch drin in diesen Leuten. Und das N-Wort ist das Symptom dafür. Und ich glaube, dass Köppen das auch so verstanden hat. Das ist eine rassistische Rede, vulgär teilweise, aggressiv, brutal. Und diese Vulgarität und Aggressivität wollte er ausdrücken, auch in diesem Wort, das damals aber auch noch nicht so inkriminiert war wie heute.
Hinter der Aufregung um Köppens Roman »Tauben im Gras« steht für Klute ein grundsätzliches Missverständnis über Literatur.
Dass man zum Beispiel glaubt, dass ein Roman ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlen muss, an dem alles stimmen muss, an dem man nicht verletzt wird, also so eine Art Safe Space ist. Aber ein Roman ist ja oft meistens, wenn er gut ist, ist er das Gegenteil davon.
Eine der Figuren, die wir im Roman einen Tag lang begleiten, ist der 8-jährige Heinz. Sein Vater ist im Krieg gefallen und nach dem Krieg verbindet seine Mutter Carla sich mit Washington, einem schwarzen GI. Washington fährt eine horizontblaue Limousine. Ein kleines Mädchen poliert den Wagen für ihn, er gibt ihr dafür Bananen und Schokolade. Heinz beobachtet dies. Als Washington weggefahren ist, sagt er zu den anderen:
Das war der meiner Mutter. Die Kinder guckten Heinz respektvoll an. Er imponierte ihnen, wie er dastand, spuckte und sagte: Das war der meiner Mutter. Das fleißige kleine Mädchen war zum Denkmal gekommen und aß nachdenklich eine vom seiner Mutter geschenkte Banane.
Washington ist ein guter Vater. Er ist freigebig, straft nicht. Außerdem ist er ein bekannter Sportler. Das Einzige, was gegen ihn spricht, ist seine Hautfarbe.
Manchmal wollte Heinz Washington verteidigen. Aber dann wagte er nicht, eine andere Meinung als die vielen zu haben. Die Erwachsenen, die Landsleute, die Gescheiten. Und er sagte, denn...
Das ist unschön tatsächlich. Ich muss tatsächlich da auch der Lehrerin recht geben.
Philipp Cabo-Köpsel hat kein Problem mit dem Roman selbst. Ihm geht es um den Einsatz als Schullektüre.
Die Leute, die dieses Buch ausgewählt haben, haben mit Sicherheit nicht daran gedacht, dass sie schwarze SchülerInnen vor sich haben. Das ist ein großes Problem in der Kulturproduktion und im Bildungsbetrieb Deutschlands schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass das Publikum, was sich dabei vorgestellt wird, ein weißes ist. Auf jeden Fall eins, was damit kein Problem haben wird.
Auch Susanne Krones vom Penguin Verlag sieht hinter der Debatte ein strukturelles Problem.
Warum wir diesen Bedarf jetzt überhaupt merken an diesem Sensitivity Reading, das hat ja auch damit zu tun, wie wenig divers unsere Verlage besetzt sind. Dass man da manchmal auch sehr hilflos ist zu bestimmten thematischen Fragen oder auch intern keinen Ansprechpartner hätte, weil wir einfach zu homogen besetzt sind im Vergleich zu unserem Publikum. Da muss man auch wirklich sagen, wenn Literatur eine Zukunft haben will und wenn wir relevant sein wollen, auch für Leserinnen und Leser in 10, 20 Jahren, die jetzt seit Generationen ja mit einem anderen kulturellen Hintergrund hier leben, dann müssen auch wir diverser werden.
Mit dem Anliegen selbst, also einer Sprache, die nicht diskriminiert, hat niemand ein Problem.
Ich sehe unsere Diskurse im Grundsatz positiv. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns über die Signalwirkung von Wörtern, aber auch über unseren Blick auf andere Kulturen verständigen und hier nachjustieren. Ich habe aber das Gefühl, dass die grundsätzlich positive Stoßrichtung der Debatte sich sehr radikalisiert hat und für mein Verständnis ins Gegenteil umgekippt ist. Also in eine sehr schnell sich entfachende Empörung aufgrund einzelner Vokabeln oder Gesten, ohne die Kontexte zu berücksichtigen.
Manchmal wird in der Debatte aus einer Mücke ein Elefant. Beispielsweise im Fall des britischen Autors Roald Dahl. Der englischsprachige Verlag Puffin Books hatte eine Version von Dahls Kinderbüchern herausgebracht, in der Wörter wie fat oder enormous ersetzt wurden. Der Aufschrei war groß.
auch hierzulande, obwohl die deutschen Übersetzungen davon gar nicht betroffen waren. Im Gegenteil. Susanne Krones von Penguin.
Diese Roald Dahl-Geschichte muss man natürlich präzisieren und sagen, dass die Ausgaben von Penguin Junior ja explizit auf die Originalausgaben zurückgreifen und unverändert sind, von sehr, sehr guten Übersetzerinnen und Übersetzern übersetzt, die sich auch wirklich erbeten haben, da ganz an die Grenze dessen zu gehen, was Roald Dahl auch tut, in seiner Prosa und diese Punkte auszureizen.
Das Problem liegt oft weniger in der Sache selbst als in der Art und Weise, wie darüber debattiert wird. Im Fall des Romans »Vielleicht Esther« von Katja Petrowskaja ging es nicht nur um das Wort taubstumm, sondern auch um die Schilderung einer Methode, die der Ururgroßvater der Autorin entwickelt hatte, um Gehörlosen das Sprechen beizubringen. Schüler und Lehrer hielten die beiden Enden eines Bleistifts im Mund. Durch die Vibration, die sich beim Sprechen übertrug, lernten die gehörlosen Schüler die stimmliche Sprache.
Es ist ein beinahe krimineller Akt, dass Gehörlose gezwungen wurden, unsere Sprache zu lernen, also diese orale Sprache. Und ich war wirklich erschüttert, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir gehen in die Vergangenheit rein und entscheiden, was für die Leute besser war. Ich habe wirklich oft das Gefühl, dass wir diese Vergangenheit kolonisieren.
Katharina Döbler ist froh, dass ihr Roman »Dein ist das Reich« bereits fertig war, als die Debatten noch einmal hochkochten, im Zug der Diskussionen um Roald Dahl und Wolfgang Köppen.
Also die Debatten waren ja schon da, ne? Aber jetzt nicht in dieser erbitterten Enge, in der das jetzt inzwischen stattfindet. Ne? Das jetzt zu schreiben, das wäre echt noch viel, viel schwerer geworden. Weil ich war ja selber so angeekelt von diesen Sätzen, die ich davor gefunden habe. Also von dieser Herablassung, die sich in dieser Sprache so ausdrückt. Und wenn ich jetzt daran gegangen wäre mit diesem heutigen Wissen um diese Aufregung, die man erzeugen kann, wenn man irgendwas zitiert, ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte.
Die Übersetzerin Miriam Andelko begrüßt es, dass im Lektorat vermehrt über eine diskriminierende Sprache diskutiert wird.
Ich persönlich finde es hilfreicher und vor allem wirklich sehr bereichernd, mich mit Menschen auszutauschen, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben als ich und, sagen wir, auf bestimmte Wörter anders reagieren und aus diesem Grund denselben Text vielleicht nochmal anders lesen als ich.
Bei der Übersetzung von James Baldwins Essays hat Miriam Mandelko sich Gesprächspartner für eine Art informelles Sensitivity Reading gesucht. René Agiga ist Redakteur beim Deutschlandfunk Kultur. Die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal ist Autorin des identitätspolitischen Romans Identity.
So habe ich mich zum Beispiel bei meiner Arbeit an dem Essayband von einem Sohn dieses Landes ausführlich mit Mitu Sanyal und René Agiga über N-Wörter und anderes ausgetauscht, weil sie beide Baldwin kennen und lieben. Es ging also nicht darum, was ich darf und was ich nicht darf, was ohnehin eine absurde und immer wieder polemisch aufgeworfene Frage ist, das mit dem Dürfen. Es geht überhaupt nicht ums Dürfen. Es geht darum, was wir wollen, wie wir etwas gestalten wollen.
Die gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber bösen Wörtern. Fluch oder Segen?
Ich finde das wirklich nicht gerecht, dass wir Recht haben, Vergangenheit auf diese Art und Weise zu unterdrücken.
Es hat sich im letzten Jahrzehnt sehr viel geändert. Es gibt mehr Fingerspitzengefühl, was Wortwahl auch angeht.
Es ist heutzutage eigentlich jedes Wort ein Problem geworden.
Ich kann ja jetzt keinen Roman schreiben über die Nazizeit und alle Nazis reden politisch korrekt. Das wäre doch absurd.
Also man muss den Leser nicht bevormunden oder ihn in Watte packen, indem man ihm solche Wörter nicht zumutet. Das fände ich vollkommen falsch.
Die Zusammenarbeit ist ganz gewiss aufmerksamer geworden. Ja, wir reden sehr viel mehr über diese Fragen zum Glück.
Ob sich gesellschaftlicher Wandel durch Sprache herbeiführen lässt?
Das Verhalten ändert man sicherlich, wenn man die Sprache ändert.
Ich halte es für einen Irrtum zu glauben, dass man, wenn man gelernt hat, bestimmte Worte wegzulassen, dass man damit auch bestimmte Haltungen hinter sich gelassen hat. Also so wie heute viele denken, dass sie in der Nazizeit natürlich auch nie Nazis gewesen wären, sondern bestimmt im Widerstand gewesen wären und bestimmt Juden versteckt hätten. Ne? So wie auch viele glauben, dass sie überhaupt gar kein bisschen rassistisch sind.
Ich glaube nicht, dass durch anderen Sprachgebrauch Verhalten geändert wird. Ja, es kann die Welt etwas angenehmer machen, aber es ändert nicht unbedingt, was in den Köpfen der Menschen steht.
Böse Wörter. Die Debatte um das Sensitivity Reading von Sieglinde Geisel. Es sprachen Cornelia Schönwald, Martin Engler und die Autorin. Ton Andreas Stoffels, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Dorothea Westphal, Produktion Deutschlandfunk Kultur.